Ja, zu der zweiten Reihe sage ich nur ein paar Worte, denn die ist schon ziemlich klar abgegrenzt von der ersten. Bei der zweiten Reihe nach der Sommerpause wird es um ein spezifisches Opfer, das gar nicht stattgefunden hat, gehen, nämlich um die Bindung Isaaks. Und in ihrer jüdischen Interpretationsgeschichte und wie man auch heute versucht, damit umzugehen. Wir hatten uns damit ja etwas befasst, als wir den Wochenabschnitt gelernt haben, aber da waren ja immer auch so viele andere Themen und es war irgendwo, glaube ich, schon das Gefühl da, dass da noch viel mehr gesagt werden könnte. Und darum wird es, als wird also diese zweite Einheit ganz sich mit der Auslegungsgeschichte, der jüdischen Auslegungsgeschichte der Bindung Isaaks befassen. Während jetzt die erste Reihe, die heute beginnt, sich schon allgemeiner mit Opfern in der jüdischen Tradition befasst. Einerseits haben wir ja in der Tora eine Menge an Texten, die sich mit Opfern befassen. Die zentralen Texte natürlich sind Levitikus 1 bis 10. Und damit und gerade auch mit den ersten 5 Kapiteln werden wir uns heute befassen, einfach mal zu sehen, wie diese Opfer in der Tora dargestellt werden, welche unterschiedlichen Opfer es gibt und wie man versuchen kann, ihre Bedeutung zu verstehen. Natürlich gibt es noch viele weitere Opfertexte, auch in der Tora. Im Buch Exodus wird schon das tägliche Opfer, das im Bundeszelt dargebracht werden soll, morgens und abends erwähnt. Und dann gibt es noch in Numeri 27 bis 28 die lange Liste mit den Opfern, die zu den jeweiligen Festtagen dargebracht werden. Während die Opfer, die wir jetzt hier in Levitikus haben, eben auch Opfer sind, die von Einzelnen dargebracht werden. Aber warum ich mich auch entschieden habe, mich auf diesen Text zu konzentrieren, ist, dass man auf diese Weise eben die unterschiedlichen Arten der Opfer kennenlernen kann. Und während das, glaube ich, wirklich Texte sind, die in der christlichen Liturgie so gut wie gar nicht gelesen werden, gehört das natürlich dadurch, dass man die Tora von Anfang bis Ende vollständig liest, ist das natürlich sowohl etwas, was jährlich in der Synagoge gelesen wird, als auch, weil es eben Gebote enthält, mit denen sich die Ausleger intensiv befasst haben. Und man sieht eigentlich sowohl schon bei den mittelalterlichen Kommentaren als auch bei modernen Kommentaren, der Kommentar zum Buch Levitikus ist meist der dickste, vielleicht noch Genesis aus anderen Gründen, aber da ist sehr viel Mühe drauf verwandt worden. Und da ist irgendwo das Paradox, dass es ja eigentlich alles nicht mehr relevant ist, denn es gibt keinen Tempel. Und man könnte allenfalls sagen, ja, wenn der Tempel wieder aufgebaut wird, müsste das alles wieder so gemacht werden. Und es gibt ja durchaus heute Leute, die das so planen und gerne hätten. Aber andererseits, und das werden wir dann auch noch in den folgenden Sitzungen sehen, hat sich das rabbinische Judentum eben auf das Studium der Opfertexte verlegt. Und auch da sieht auch darin einen Wert. Also von daher würde ich sagen, wenn christlicherseits man sagen kann, mit Jesus war das ultimative Opfer, an das man sich vielleicht wieder erinnert, würden natürlich orthodoxe Juden nicht sagen, dass die Opfer nicht mehr relevant sind, aber sie können nicht durchgeführt werden. Das ist sozusagen zumindest praktisch undurchführbar. Aber da man, obwohl man sie nicht erklären würde, dass man sie abschafft, ist eben schon die Frage, wie geht man damit um, dass sie de facto nicht aktuell sind. Und das ist eben die Verschriftlichung und auch das sehr intensive Studium, das sich daraus ergibt. Natürlich gibt es Richtungen im Judentum, die ausdrücklich sagen, dass man nicht zu den Opfern zurückkehren will. Die Reformbewegung hat das schon im 19. Jahrhundert gemacht. Das war eigentlich einer der wichtigen Unterschiede, als die Reformbewegung entstand, zu sagen, wir wollen keine Rückkehr zu den Opfern. Wir hören auf, dafür zu beten, dass die Opfer wieder eingesetzt werden. Wie wir auch parallel dazu auch keine Rückkehr in das verheißene Land wollen. Wir wollen da bleiben, wo wir sind und da gleichberechtigte Staatsbürger werden. Und die konservative Bewegung hat sich dem inzwischen weniger radikal, aber grundsätzlich auch angeschlossen. Auch sie hat die Texte im Gebet, die um die Wiederherstellung der Opfer bitten, umformuliert, sodass man mehr den Opfern, die einmal waren, gedenkt, aber nicht mehr um eine Erneuerung der Opfer bittet. Und ich denke, bei orthodoxen Juden gibt es eine riesige Spannweite von eben denen, wie ich gerade erwähnte, die wirklich planen, einen neuen Tempel zu bauen. Und in Jerusalem gibt es ja ein Institut, in dem schon alle Tempelgeräte fertig dastehen. Über diejenigen, die das vielleicht als eine Zukunftsvision sehen, wie dringend ihnen das ist, ist nochmal eine andere Frage. Bis zu denen, die auch sagen, wir tun uns eigentlich schwer damit und halten es nicht für realistisch. Und dann auch eher betonen würden, dass die Rabbinen sagen, auch wenn sie es nicht gesagt haben, aber eigentlich schon ihnen auch zumindest nach einiger Zeit klar war, wir lernen diese Sache nicht, um sie nochmal wieder durchzuführen, sondern das Lernen selber hat eigentlich einen Eigenwert als Ersatz für die Opfer und das wird auch so bleiben. Ja, das denke ich, werden wir versuchen, in den folgenden Sitzungen zu verstehen. Heute soll es eben erstmal um eine möglichst wörtliche Auslegung dessen, was in der Tora steht, gehen. Beim nächsten Mal werde ich einige Beispiele von Texten der Propheten bringen, wo die Opfer kritisiert werden. Und wo sich auch nochmal wichtig ist, gerade die Frage, gibt es Propheten, die überhaupt die Abschaffung der Opfer wollen, oder geht es mehr um die Frage, auf welche Weise und in welchem Kontext die Opfer dargebracht werden? Dass es also Situationen gibt, in denen Opfer bedeutungslos werden können, oder das nicht notwendigerweise heißen muss, dass die Opfer grundsätzlich abgelehnt werden. Dann werden wir eine Sitzung haben zu allegorischen Deutungen der Opfer, die eben auch daraus entsprungen sind, dass das eben praktisch nicht mehr durchführbar war und man sich fragt, was macht man jetzt mit diesen Texten? Und dann eben eine Einheit dazu, wie sowohl Gebet als auch Torastudium als Ersatz für die Opfer gesehen werden. Und schließlich noch auch ein bisschen in der Überleitung dann zur Bindung Isaaks. Die Frage, ob Gott Menschenopfer fordert, das wird sich besonders orientieren an der Frage, ob es ursprünglich vielleicht ein Gebot gegeben hat, dass die Erstgeborenen eigentlich geopfert werden müssten. Und mal sehen, was mir sonst noch in dem Kontext dazu einfällt. Ja, und von daher die Frage, die Sie gerade gestellt haben, Herr Müller, was hat den Menschen dazu gebracht, Opfer zu bringen? Ich glaube nicht, dass man wirklich eine sichere Antwort darauf finden kann. Wir finden einfach, dass es in allen Religionen, auch den ältesten Kulten, die wir kennen, hat es in irgendeiner Form Opfer gegeben. Es scheint keine Religion gegeben zu haben, die das nicht gehabt hat. Und es ist eigentlich eher ein Phänomen der moderneren Zeiten, oder man kann eigentlich schon sagen, ab der Spätantike, dass die Tieropfer zumindest aufhören. Weihrauchopfer, pflanzliche Opfer gibt es im Buddhismus zum Beispiel noch oder auch im Hinduismus. Und die Muslime haben, aber das ist eigentlich kein Opfer. Das heißt zwar das Opferfest, was gerade gestern zu Ende gegangen ist, was auch an die Bindung Isaaks erinnert, aber eigentlich ist es gerade kein Opfer, auch wenn es Brauch ist, dort ein Tier zu schlachten. Also eigentlich könnte man sagen, dass es in allen Religionen, die heute existieren, Tieropfer eigentlich nicht gibt. Und dass aber in den alten Religionen, die wir kennen, das alle in der einen oder anderen Form gemacht haben und von daher auch die Tora es offensichtlich selbstverständlich findet. Das erste Opfer, das in der Tora erwähnt wird, ist das Opfer von Kain und Abel. Das ist auch nicht ein Opfer, von dem gesagt wird, dass Gott es befohlen hat, sondern die beiden entschließen sich, es darzubringen. Und dasselbe gilt für das zweite Opfer, das erwähnt wird, das Opfer von Noach, nachdem er aus der Arche geht, wo er ja auch von den Paaren der reinen Tiere, die in der Arche waren, auch opfert. Und auch das ist ein Opfer, das ihm nicht von Gott befohlen ist. Und von daher scheint das etwas zu sein, was als selbstverständlich gilt. Und dazu auch gleich unser erster Abschnitt hier zu dem Vers in Levitikus 1, 2. Und ja, von daher bin ich erstens nicht sicher, ob wir wirklich, oder eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir nicht sagen können, wie der Mensch dazu gekommen ist. Und andererseits, weil wir uns ja doch mehr mit der rabbinischen Auslegung befassen, habe ich da jetzt nicht religionsgeschichtlich nachgeguckt. Kann ich aber vielleicht auch im Hintergrund mit dem Menschenopfer, das wäre vielleicht noch ein interessanter Aspekt, vielleicht auch noch mal nachzusehen. Ja, ich habe mich entschlossen, diesmal auch wieder einen modernen orthodoxen Text zu nehmen, nämlich das Buch von Jonathan Grossmann. Von dem hatten wir auch Teile aus seinem Kommentar zum Buch Esther schon gelesen, der eben ein Buch basierend auf seinen Vorlesungen zu Levitikus über Levitikus 1 bis 10 herausgegeben hat. Und mein Problem war eigentlich, wie ich aus diesen mehreren hundert Seiten, die er zu diesem Kapitel schreibt, etwas Prägnantes, Zusammenfassendes für unsere Zwecke zusammenfassen könnte. Ich hoffe, dass das so einigermaßen zumindest einen Einblick in die unterschiedlichen Opferarten und wie er versucht, die zu interpretieren, gibt. Ja, und er fängt eben an damit, mit dem Vers Levitikus 1, 2, in dem der natürliche Wunsch des Menschen zu opfern zum Ausdruck kommt. Man kann kaum das Drama übertreiben, das diese Eröffnung begleitet. Die Annahme, die dem Vers zugrunde liegt, ist, dass der Mensch dem Ewigen ein Opfer darbringen will. Ein Mensch, wenn er ein Opfer von euch dem Ewigen darbringt. Und die Schrift wird die Halachot für den, der daran interessiert ist, ein Opfer darzubringen, ordnen. Ohne Befehl und ohne Anspielung darauf, dass es so angemessen ist, eröffnet die Tora die ganze Darstellung mit dem Eingehen auf den Wunsch des Menschen. Daraus ergibt sich, dass das Darbringen von Opfern bereits üblich war, alle daran gewöhnt waren und es nicht nötig war, sie anzuordnen. Es zeigt sich, dass dies eine allgemeingültige Annahme in allen frühen Religionen ist und sie spiegelt ein grundlegendes religiöses Bewusstsein wider. Der Mensch möchte seinem Gott etwas opfern und die Tora definiert nur, auf welche Weise er dies tun kann, definiert im Gesetz, wie es angemessen ist, ein Opfer darzubringen. Ja, ich weiß nicht, wie weit Sie das zufriedenstellt, Herr Müller.
Nein,
Ich kann.
überhaupt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Weil allein der Ausdruck, der natürliche Wunsch zu opfern, das ist kein natürlicher Wunsch. Das muss irgendwie in der Evolution gekommen sein, entweder aus Angst oder aus vielleicht aus Ehrerbietung oder so irgendwas in diese Richtung. Aber mit Sicherheit kein natürlicher Wunsch, der mit den Genen angelegt ist.
Die Überschrift ist meine, würde ich Ihnen dann gleich zustimmen. In dem Sinne natürlich stimmt dann nicht, dann sollte man vielleicht besser sagen, der vom Menschen ausgehende Wunsch zu opfern. Also, dass das nicht, ich wollte keineswegs damit sagen, natürlich, dass es in den Genen des Menschen angelegt ist. Dass dann würden auch Tiere Opfer darbringen, vermutlich. Also es ist klar, dass das irgendetwas in der Evolution des Menschen sein muss. Aber Sie haben schon zwei Möglichkeiten gegeben, entweder die Angst oder die Ehrfurcht. Und das sind auch Themen, die gleich noch wiederkommen
Doch
werden.
die Angst war stärker.
Möglich, das wird sich schwer nachweisen lassen.
Ja, natürlich.
Brigitte.
Nachweisen nicht, aber wahrscheinlicher. Weil das Opfer bezweckt ja was. Ich will ja was erreichen durch das Opfer. Es hat ja ein Ziel.
Ein Ziel hat es sicher, aber ich glaube, man kann sich darüber streiten, ob es einen Zweck hat. Es kann sozusagen auch, wenn mein Ziel einfach ist, mit dem Opfer mich Gott zu nähern oder Gott zu ehren, bin ich noch nicht sicher, was das für ein Zweck ist. Wenn ich versuche, mit dem Opfer meine Sünden zu sühnen, dann kann ich in das Problem kommen, ob ich etwas erreichen will mit dem Opfer und wie weit das Opfer mir dabei helfen kann. Also, ich glaube, das
Beispiel,
sind auch
ja.
nochmal Dinge, die man diskutieren kann, die nicht unbedingt
Völlig richtig, ne?
selbstverständlich sind.
Ja.
Brigitte.
Ja, also ich könnte mir verschiedene Dinge vorstellen, warum das Opfer in die Welt gekommen ist. Wenn ich mir erstmal vorstelle, es sind dort Menschen, die versuchen, sich mit einer numinosen Sphäre zu verbinden, von der sie ja wissen, dass sie davon abhängig sind, von Unwägbarkeiten, die sie nicht durchschauen können. Und wenn wir uns diese Opfer hier anschauen, dann sind das ja immer Opfer oder erstmal Opfer, die mit sehr viel Blut zu tun haben. Und diese blutige Angelegenheit, wenn man das liest, das schreckt einen ja auch so ein bisschen ab, wie das Blut verspritzt wird und ausgeschüttet wird. Und das Blut als als etwas, was Leben bedeutet, ja, was im existenziellen Sinne Leben für den Menschen bedeutet, dass sie darin gerade etwas gesehen haben, was dieser uneinsehbaren Sphäre nahe ist. Das kann ich eigentlich ziemlich gut verstehen. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt hier so eine Doppelung gibt. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie es hören.
Ist jetzt wieder in Ordnung.
Okay. Also das würde mir oder ist da, diese Gedanken habe ich mir so gemacht im Lesen dieser Texte und im Nachdenken darüber, was, wieso Menschen überhaupt auf diese Idee gekommen sind.
Ja, das haben Sie gut dargestellt. Dankeschön, ja.
Ja, ich denke auch sicher die Frage des Blutes, und das kann man sicher auch irgendwie religionsgeschichtlich oder anthropologisch nochmal dem nachgehen, wie Menschen mit dem Blut umgegangen sind. Das wäre sicher auch nochmal ein anderer Zugang. So ein bisschen werden wir ja auch noch etwas von der Bedeutung des Blutes sehen. Ja, das erste Opfer, das ist in Levitikus 1, 3 bis 17, geht es das Brandopfer, so wird es normalerweise ins Deutsche übersetzt, weil es eben vollständig auf dem Altar verbrannt wird. Das hebräische Wort Olah kommt eigentlich von dem Verb, das hinaufgehen bedeutet. Also man kann auch sagen, dass auf den Altar hinaufgelegt wird und eben nicht gegessen wird. Und das, so wie es Jonathan Grossmann interpretiert, und ich denke, da steht er in einer ziemlich starken Tradition, ist zu sagen, dass mit diesem Brandopfer die absolute Hingabe des Menschen an Gott zum Ausdruck gebracht werden soll. Wie man das genauer verstehen kann, sehen wir jetzt gleich in seinem Text. Die Frage ist nicht nur, warum jemand in Israel sich aus seinem Alltag herausnimmt und beschließt, ein Opfer darzubringen, sondern was ihn dazu bringt, gerade ein Brandopfer darzubringen. Man kann es auch so formulieren. Welche religiöse Aussage, die das Brandopfer begleitet, möchte der, der das Opfer darbringt, zum Ausdruck bringen? Kann man eine spezifische religiöse Aussage jedes einzelnen der freiwilligen Opfer aufzeigen? Meiner Meinung nach gäbe es nicht mehr als eine Möglichkeit des freiwilligen Opfers, wenn die unterschiedlichen Opfer nicht voneinander verschiedene Formen des religiösen Bewusstseins widerspiegeln würden. Und diese unterschiedlichen Formen sind eben das Brandopfer, das Speiseopfer und das Friedensopfer. Zu den beiden kommen wir gleich noch. Also Opfer, die werden als freiwillige Opfer bezeichnet, weil sich ein Mensch entscheiden kann, sie darzubringen, ohne dass ihn etwas dazu verpflichtet. Das hervorstechendste Charakteristikum des Brandopfers ist, dass man es vollständig auf dem Altar in Rauch aufgehen lässt und die Priester nichts vom Fleisch des Opfers bekommen, abgesehen von der Haut. Der Charakter des Brandopfers wird natürlich von der vollständigen Darbringung des Tieres beeinflusst. Und dies ist das Hauptcharakteristikum des Bewusstseins des Opfernden. Das Bewusstsein totaler Aufopferung von Hingabe und Unterordnung angesichts des Ewigen. Ein weiteres Guckloch, durch das man Zugang zu dem besonderen Charakter des Brandopfers bekommen kann und das der totalen Aufopferung eine spezifischere Deutung verleihen kann, ist der überraschende Vers, der hinsichtlich des Rinderbrandopfers gesagt wird. Wenn sein Brandopfer vom Rind ist, soll er es männlich und fehlerlos opfern. Dem Eingang des Bundeszeltes soll er es nahebringen, seinem Wunsch gemäß vor dem Ewigen. Und er stützt seine Hand auf den Kopf des Brandopfers. Es wird ihm in Wohlgefallen angenommen, für ihn zu sühnen. Dieser Vers erregt Verwunderung. Jemand kommt aus der Freigebigkeit seines Herzens, um dem Ewigen ein Opfer darzubringen, und man sagt ihm, es ist dir gesühnt. Wer hat um Sühne gebeten? Bereits Sifra, der halachische Midrasch zu Levitikus, brachte in seinen Worten zu diesem Vers diese Verwunderung zum Ausdruck. Und infolge seiner Worte legte auch Rashi aus. Es wird ihm in Wohlgefallen angenommen. Wofür wird ihm in Wohlgefallen angenommen? Wenn du sagst, für die Strafe der Ausrottung und die Todesstrafen des Gerichts oder Tod durch den Himmel oder Schläge, deren Strafen wurden doch gesagt. Was in Wohlgefallen angenommen wird, ist nichts anderes als das Unterlassen eines positiven Gebots oder das Übertreten eines Verbots, das durch die Ausübung eines positiven Gebotes korrigiert werden kann. Das ist in der Halacha ein Fachausdruck. Das wäre zum Beispiel ein Fall, ich übertrete das Verbot, etwas zu rauben, aber ich kann es damit sozusagen wieder gut machen, dass ich das Geraubte zurückgebe. Das wäre, und das ist dann ein positives Tun. Diese Auslegungsrichtung sucht nach einer formalen Übertretung, die das Brandopfer sühnt. Ramban verstand den Ausdruck der Sühne, der mit dem Brandopfer verflochten ist, auf abstraktere Weise. Ich habe im Midrash Leviticus Rabbah gesehen, Rabbi Shimon ben Yochai lehrt, das Brandopfer wird für nichts anderes als für das Sinnen des Herzens über Übertretungen dargebracht. Rabbi Levi sagte, vollständig muss es heißen, das Olah auf euren Geist, gewiss wird es nicht sein, aus Ezechiel. Das Brandopfer, also Olah, sühnt für das, was euch in den Sinn kommt. Und das heißt eben wörtlich, was auf euren Sinn hinaufsteigt, Olah al-Ruchachachem. Und so wird also ein Wortspiel mit dem Wort Olah Brandopfer und dem Wort Olah auf den Geist hinaufgehen gemacht. Nach dieser Methode sühnt das Brandopfer tatsächlich, aber nicht irgendeine definierte Übertretung, sondern das, was in den Sinn kommt. Das heißt allgemeine Gedanken, die der Mensch sühnen möchte. Infolge der Worte Rambans kann man noch einen Schritt weitergehen und eine weitere Abstrahierung vorschlagen, die das Opfer im Bereich des Diskurses über die Sühne lässt, aber aus der Welt der juristischen Sühne herausnimmt. Demnach scheint es, dass der Mensch, der freiwillig ein Brandopfer darbringt, nicht auf eine definierte Sünde hinweist, um deretwillen er der Sühne bedarf. Und daher ist es kein Pflichtopfer und dennoch Sühne sucht. Ein grundlegendes religiöses Bewusstsein findet die unendliche Kluft zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer heraus. Und der, der seinem Gott gegenüberstehen möchte, fühlt seinen Mangel, seine mangelnde Vollkommenheit. Es handelt sich nicht notwendigerweise um einen Menschen, der sich quält, sondern um einen Menschen, der sich weit weg vom Ewigen fühlt, sich als Sünder fühlt und umkehren und vor seinem Gott stehen möchte. In diesem Kontext wird das Brandopfer dargebracht. Und die Erklärung, die es begleitet, ist der Wunsch des Menschen, dass der ewige Wohlgefallen an ihm habe und ihm sühnt. Der Opfernde, Makriv, sucht erneuernde Annäherung, Hitkarvut. Im Hebräischen haben Opfer und sich nähern dieselbe Wortwurzel, und möchte sein Stehen vor seinem Gott rechtfertigen. Die Sühne, um die es hier geht, ist also in weitem und abstraktem Sinn als Ausdruck des Bewusstseins zu verstehen, dass man sich dem Ewigen gegenüber hinstellen möchte, trotz des Abstands und der Kluft. Das Brandopfer wird vollständig auf dem Altar dargebracht. Der Mensch nimmt nicht am Verzehren des Opfers teil und auch die Priester können es nicht tun. Und zwar, weil dieses Opfer zuallererst die Kluft bezeugt, die zwischen dem Ewigen und seiner Welt besteht. Und das menschliche Verzehren würde Himmel und Erde verfrüht aufeinandertreffen lassen. Ja, soweit einige grundsätzliche Aussagen zum Brandopfer, die hier an einzelnen Versen festgemacht werden. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Warum werden zum Opfer, diesem Brandopfer, nur Haustiere verwandt?
Das ist eigentlich gar nicht mal nur für das Brandopfer typisch, sondern das gilt für alle
Und
Opfer.
ja, warum?
Also die Vögel sind noch eingeschlossen. Das ist beim Brandopfer ja auch möglich. Also es sind, also es müssen natürlich koschere Tiere sein, aber wahrscheinlich ist es einfach ein praktischer Gedanke, dass das die Tiere sind, die man sozusagen zur Hand hat, nicht Tiere, die man erst noch jagen muss. Das könnte dahinter stehen. Vielleicht finden wir dazu noch was in den allegorischen Auslegungen, warum es gerade diese Tiere sind. Anita?
Kann es auch was damit zu tun haben, wenn man an nochmal an Kain und Abel denkt, dass es im Grunde auch darum geht, was vom eigenen zu geben
Also, dass es von also ursprünglich von meiner Herde sozusagen ist und dass es deswegen quasi in Anführungszeichen ein Haustier ist oder das, was ich mir, also was einfach zu meinem Besitz gehört und dass ich einen Teil meines Besitzes sozusagen gebe, und damit ein Stück auch von dem, was ich aufgezogen und gehütet habe, wie auch immer. Ich weiß, dass man die auch kaufen kann, aber vom ursprünglichen her, dass das vielleicht deswegen so ist und kein Wildtier, was man ja jagen müsste oder fangen müsste, wie auch immer.
Ja, ich denke, das ist eine sehr plausible Möglichkeit, dass das dahinter stehen kann. So wie man ja auch, also man dürfte ja zum Beispiel nicht ein Tier zum Opfer bringen, das man jemand anderen gestohlen hat. Das Opfer würde nicht als gültiges Opfer gelten. Das muss einem schon wirklich gehören. Frau Krüger-Dohm.
Wie wird dann gerechtfertigt, dass man ein anderes Geschöpf dafür tötet?
Das ist auch das Problem, was ich heute mit den Opfern habe. Aber ich glaube, da haben die alten Zeiten einfach unterschiedliche Vorstellungen, die einen ganz starken Unterschied zwischen Mensch und Tier sehen. Und das ist dann mehr beim Sündopfer, dass man da auch sagt, dass der Mensch, der eigentlich durch seine Sünde selber dem Tod verfallen wäre, stattdessen ein Tier zur Schlachtung bringen kann. Von daher findet man in den traditionellen Kommentaren eigentlich keine Auseinandersetzung
Denn es ist
damit.
ja in der Schöpfung
Ein Zoo.
dass die Tierwelt erschaffen worden ist. Und das müsste ja auch geachtet werden eigentlich.
Also in der ursprünglichen Schöpfungsordnung ist es ja auch tatsächlich so, dass die Tiere dem Menschen noch nicht zum Essen gegeben werden. Der Mensch darf nur Pflanzen essen und das ändert sich erst nach der Sintflut in dem Bund mit Noach, wo Gott dem Menschen ja erlaubt, Tiere zu töten, auch, aber nicht ausdrücklich sagt, dass Opfer dargebracht werden dürfen. Und es geht darum, dass eben wohl auch von dem Hintergrund durchaus in der alten Welt, wo ein Tier, sagen wir, ein Elefant, ein Mammut, natürlich auch wirklich eine lebensgefährliche Bedrohung sein konnte. Und in dem Fall, das akzeptiert war. Aber damit ist sozusagen die erste Schranke wohl gebrochen, dass mit dem Noachbund sowohl das Töten von Tieren unter bestimmten Umständen als auch das Essen erlaubt ist. Und ja, von daher hat die Bibel und haben auch die rabbinischen Texte dieses Problem nicht. Das ist ein Problem, denke ich, der modernen Zeit, die eben auch dem Tier eine ganz andere Stellung in der Schöpfung gibt. Ich meine, es gibt schon ein Gebot, auch, also man darf nicht Tiere quälen, das wird auch aus der Tora abgeleitet. Und es gibt ja auch ein Gebot, das sagt, dass man ein Neugeborenes frühestens 7 Tage, nachdem es bei seiner Mutter war, opfern darf. Also gewisse Einschränkungen gibt es wohl und auch nicht eine Tiermutter und ihr Kind am selben Tag schlachten darf. Also solche sozusagen gewisse Einschränkungen gibt es. Und vielleicht ist das ja ein Hinweis darauf, dass da eigentlich ein Problem ist. Aber weil es gibt sicher heute auch moderne Theologen, die sich ja mit dieser Frage befassen, aber es ist irgendwie, soweit ich das sehe, nicht in die Auseinandersetzung mit diesen Texten aus Levitikus bisher eingedrungen. Frau Fricke.
Aber soweit ich das erinnere, geht es ja mit dem Opfern auch eines Tieres schon los bei Kain und Abel. Da ist nämlich Abel der Acker, nee, Abel hat die Lämmer und der Kain ist Ackerbauer. Und da wird ja durchaus schon ein erstes Tier geopfert. Das heißt, für mich eigentlich habe ich immer gedacht, das wäre ganz früh in der Geschichte, also noch vor Noah eigentlich.
Ja, also de
Also
facto
so
hören wir
sagt
das
es
auch.
jedenfalls bei uns de facto die
Ja,
Bibel.
so steht es ja auch wirklich in der Geschichte von Kain und Abel. Und manche Ausleger würden dann sogar so weit gehen, weil ja Abels Opfer von Gott angenommen
Angenommen
wird und
wird
Kains
das.
Opfer nicht, dass ein Tieropfer ein
Genau.
besseres, ein wertvolleres Opfer ist. Diese Linie
gibt es durchaus. Was allerdings, was ich schon spannend finde, ist, dass weder bei Abel noch bei Noach Gott diese Opfer befiehlt. Die beiden
Ja,
entschließen
das.
sich, das aus eigener Initiative zu machen. Und es heißt dann wohl bei Noach, mal auch bei Abel heißt es ja eben, dass Gott das Opfer annimmt. Also offensichtlich ist es in Ordnung. Und auch bei Noach heißt es dann ja, dass Gott den beruhigenden Geruch riecht, wie man auch immer sich das Riechen Gottes vorstellen soll. Und das auch schon als eine gewisse Sänftigung Gottes gesehen wird. Also es wird, da wird es schon, auch wenn es kein ausdrücklicher Befehl zum Opfer ist, zumindest als etwas, was für Gott in Ordnung ist, dargestellt.
Und entwicklungsgeschichtlich, wenn ich das noch fragen darf, ist da denn das Brandopfer vor Speiseopfern oder anderen Opfern da gewesen? Weiß man das, was also das ältere Opfer ist? Oder ist das
Ich
gleichzeitig
glaube, das ist schwer
entstanden?
zu sagen.
Gibt es keine Untersuchungen?
Nein, aber die Antwort war doch eben an für sich schon gegeben, weil das Tieropfer konnte ja erst dann eingeführt werden, wenn dies das Tier Eigentum des Menschen war. Und das Tier wurde ja erst Eigentum des Menschen durch die Sesshaftigkeit. Vorher war es ja ein gejagtes Tier. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das geopfert wurde oder nicht. Aber opfern heißt ja immer, opfern heißt ja etwas nehmen. Dieses Genommene, was immer es ist, umwandeln und es dann mit jemand teilen. Das ist ein Opfer. Alle Opfer kann man danach spezifizieren. Das ist so. Man muss sich das nur mal ein bisschen überlegen. Ja. Und zum
Wobei gerade beim Brandopfer ja betont wird, dass es nicht geteilt wird, sondern ganz Gott gegeben wird. Beim Friedensopfer, wo ja auch der Opfernde selber etwas davon ist, da ist das ja der Fall. Ich überlege jetzt gerade, wenn wir nach der Sesshaftigkeit gehen wollen, da kommt ja dann auch der Beginn der Landwirtschaft zu, ob man sagen kann, dass der Mensch schon Ackerbau getrieben hat, bevor er Haustiere hatte. Ich vermute mal, dass es so in etwa gleich geht. Ich habe jetzt nicht mehr so die letzte Forschung nicht mehr ganz im Kopf. Aber zumindest auch die Bibel würde ja bezeugen, dass, weil eben Abel ein Tieropfer und Kain ein Speiseopfer bringt, dass das beides eigentlich gleichzeitig kommt und beides vielleicht auch irgendwo mit der Sesshaftigkeit, selbst, das heißt, selbst wenn es Nomaden sind, die haben ja ihre eigenen Tiere, auch wenn sie herumziehen. Und da würde vielleicht sogar eher dafür sprechen, dass man annehmen kann, dass Tiere als Haustiere sogar noch früher verbreitet waren, als man wirklich systematisch Felder bestellt hat. Das,
naja, ob
ja.
Kain und Abel gleichzeitig geopfert haben, das möchte ich so ein bisschen bezweifeln, ist aber auch gar nicht wichtig hier, weil Brandopfer ist ein altes Opfer, eines der ältesten Opfer, die wir so aus der Evolutionsgeschichte kennen. Das ist richtig. Aber das Brandopfer hatte ja auch den, jetzt sage ich wieder, Sinn und Zweck gehabt. Wir kennen zum Beispiel aus dem Enuma Elish, dass also die Götter den süßen und duftenden Geruch des Fleisches der Menschen, die eben gebraten haben, gerochen haben und wollten Teilhabe an der Speise. Das heißt also, die Speisung Gottes ist mit ein Teil des, zumindest des ersten Opfers. Man hat sie sich ja nun mal anthropomorph vorgestellt. Und da ist es nur natürlich, dass die auch Hunger haben. Ja.
Und das ist vielleicht sicher schon, wo man
Das
dann
halte
eben
ich
sieht,
auch
dass die Tora schon
für
einen Schritt weiter ist, dass sie eben versuchte, diese Dinge zu neutralisieren. Und also wir haben eben noch solche Formulierungen wie der Ewige, der den beruhigenden Duft riecht. Aber es gibt dann eben auch die anderen Stellen, wo Gott dem Menschen sagte, brauche ich dich, um satt zu werden, sozusagen. Es ist alles meins und ich könnte mir selber das besorgen. Und das ist, ich glaube, hier Jeskel Kaufmann, den hatten wir im Kontext des Josua-Kommentars kennengelernt, aber er war eigentlich einer der wichtigen modernen israelischen Exegeten, Und für ihn ist auch diese Entmythologisierung der Opfer ganz wichtig, dass man eben nicht mehr die Meinung hat, dass man die Götter damit beeinflussen kann oder auch nicht der Meinung ist, die Götter brauchen das, sondern dass das schon auf eine andere Ebene heraufgehoben wird. Und das ist eben gerade der Vergleich mit Texte wie dem Emunah Elish, zeigen auch solche Unterschiede, die durchaus da sind in der Formulierung der Opfer.
Gottama, wir unterstellen doch aber, dass die Götter die Opfer lieben und dass sie Opfer wollen. Ob sie sie brauchen, ist was anderes. Das möchte ich gar nicht hier anschneiden. Aber sie wollen, dass wir opfern.
Der Gott Israels will es zumindest in gewissem Kontext, kann man sagen. Aber es gibt auch Fälle, wo er es nicht will. Also es ist ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, wo man dann ja auch bei der Kritik der Propheten sehen würde. Aber natürlich, es würde nicht die ganzen Kapitel im Buch Levitikus geben, wenn Gott nicht sagen würde, dass er das will. Andererseits, wir hatten damals, als wir den Wochenabschnitt zu Levitikus gelesen haben, hatte ich einen Text von Maimonides gebracht, der sich ja auch an einer religionsgeschichtlichen Erklärung versucht und eigentlich für einen traditionellen jüdischen Denker da sehr revolutionär ist und zu sagen, dass Gott nicht wirklich die Opfer wollte, sondern ihm eigentlich Gebet und stille Anbetung viel lieber wäre. Aber weil alle damals geopfert haben, wäre es erzieherisch zu viel gewesen, zu verlangen, dass man die Opfer überhaupt nicht durchführt. Und darum Gott also den Israeliten Opfer erlaubt hat, aber sie einschränkt auf bestimmte Tiere und dann später auch im Deuteronomium an einen einzigen Ort, wo man es darbringen kann. Ich würde durchaus unterstellen, dass Maimonides da seinem Wunschdenken nachgeht. Aber Faktum ist, dass wirklich die Möglichkeiten, Opfer darzubringen, nach der Tora mehr eingeschränkt sind. Also man kann nicht opfern, was man will. Es gibt eine Menge Tiere, die nicht koscher sind als Opfer. In das Deuteronomium hat die Konzentration des Kultes auf den Tempel in Jerusalem. Das heißt also auch, man kann nicht überall opfern. Und auch die Opfer, die für die einzelnen Feste in Numeri aufgelistet werden, wenn man überlegt, das sind sozusagen die Opfer, die die Gemeinde darbringt, das sind meistens also allenfalls mal ein paar Dutzend Tiere, ist es eigentlich relativ wenig, könnte man sagen, wenn das alles für die Feste ist. Also auch wenn die Interpretation von Maimonides sicher nicht nachweisbar ist, aber man kann einige Hinweise in der Tora finden, dass die Möglichkeit, Opfer darzubringen, schon durch einige Vorschriften sehr eingeschränkt wird.
Ich kann doch opfern, was ich will.
Nein, Sie können nicht opfern, was Sie wollen. Nicht jedes Tier, nach der Tora, nicht jedes Tier ist koscher. Sie können kein Schwein opfern, zum Beispiel. Sie können, aber es ist verboten.
Wenn ich mir harte Erbsen in die Schuhe reinstecke und gehe dann auf eine Wallfahrt, dann ist das für mich ein Opfer. Und das wurde früher gemacht.
Das Opferverständnis. Opfer in dem Sinn, sich ein Leiden zuzufügen. Ja, darum geht es hier aber nicht.
Ja, aber bei uns im Christentum, das haben wir ja ganz kräftig gemacht. Ganz kräftig. Die Geißelung von beliebtes Opfer.
Ja, aber da kommen wir in ein ganz anderes Opferverständnis, das hier in der Tora und auch in rabbinischen Interpretation der Tora so nicht vorkommt. Ich glaube, das sollten wir beiseite lassen, sonst kommen wir in ganz andere Gefilde.
Wir sprechen über Opfer. Ja, gut. Ich halte mich zurück jetzt. Nein, es wird zu weit. Führt wirklich zu weit. Ich weiß
ja,
das.
Genau. Wir können gerne über Dinge diskutieren.
Es ist ein Mittelpunktsthema in jeder Religion an für sich.
Klar. Ja. Aber wir sollten eben, weil es eben so ein weit gespanntes Thema ist, versuchen, irgendwie bei dem roten Faden zu bleiben, trotz allem. Okay, komm.
Ja, das ist also auch ein bisschen an Schließetee bei. Ich wollte eigentlich fragen, haben wir denn das im Vers 4, das war Nirzah lo, schon beantwortet. Und da bei Frau Nechama Lebovich finde ich ganz viele, dass das, was gefragt wird, was bedeutet das dann eigentlich? Und das ist natürlich auch selbst bei die Frage, die Opfer, die wir gebracht haben, die ich natürlich auch kenne, ob das dasselbe ist als hier, ob das ein Wohlgefallen ist oder ob Gott das mag, was ich dann getan habe. Also ich kenne auch andere Beispiele in Irland, dass man auf nackte Füßen einen Berg besteigt. Oh, jetzt höre ich mich doppelt. Aber ich wollte das nur sagen, dass es natürlich... Ich wollte nur fragen, haben wir diesen Satz jetzt auch beantwortet? Zum Teil, oder?
So im Wohlgefallen kann man natürlich so ein bisschen in zwei Richtungen verstehen. Sozusagen ein Opfer, das Gott gefällt. Und da können wir durchaus prophetische Texte finden, wo es Situationen oder eine falsche Absicht gibt, wo Gott auch sagen kann, eure Opfer ekeln mich an. Also diese Möglichkeit besteht. Da werde ich, denke ich, nächstes Mal von den Propheten ein Textbeispiel für geben. So wie Grossmann es hier in diesem Kontext Wohlgefallen versteht, ist es eigentlich, denke ich, eine Parallele zur Sühne gemeint, dass infolge des Opfers Gott den Menschen in Wohlgefallen ansehen wird. Das ist, denke ich, eine kleine Akzentverschiebung und Grossmann hat sich hier eben auf die Frage der Sühne konzentriert. Man könnte natürlich noch weiter auch sich damit befassen, was es mit dem Wohlgefallen meint, ob das wirklich mehr oder weniger parallel ist oder ob da nochmal eine andere Nuance vielleicht drin ist.
Ja, es fällt mir jedenfalls auf, dass eine Kamerlein, wie ich da so viel darüber.
Ja, ich denke, da sieht man natürlich auch, gerade auch, weil diese Opfertexte sind, wenn man sich wirklich in sie vertieft, enorm reichhaltig. Also eigentlich jedes Wort ist wichtig. Und da ist klar, dass unterschiedliche Ausleger unterschiedliche Worte wählen, die ihnen wichtig sind. Und das macht es ja auch so spannend, das miteinander zu vergleichen.
Ja, rasch ist einfach auch. Ne?
Möglich, ja. Nechama Leibowitz geht ja oft nach, folgt ja auch oft Rashi.
Ja, genau, darum. Okay, danke.
Gut, ich denke, dann können wir zu dem Charakter des Speiseopfers übergehen, das in Levitikus 2 beschrieben wird. Auf Hebräisch heißt das Mincha. Und es werden verschiedene Arten des Speiseopfers beschrieben in Levitikus 2. Und was ich hier ausgewählt habe, ist eben der Vergleich des Charakters des Speiseopfers mit dem Charakter des Brandopfers. Da die Tora das Speiseopfer mit einer neuen, selbstständigen Einleitung beginnt, in 2,1, und eine Seele, die dem Ewigen ein Speiseopfer darbringt, wir hatten eben vorher, hieß es immer der Mensch, Adam, und jetzt haben wir Seele, Nefesh. Also man, auch darüber könnte man diskutieren, warum einmal das gesagt wird. Da die Tora mit einer neuen, selbstständigen Einleitung beginnt, ist es angebracht, dieses Opfer als ein neues Opfer anzusehen. Daher ist die Beziehung zwischen dem Speise- und dem Brandopfer als Gemeinsamkeit hinsichtlich ihres Charakters, aber nicht als Identität zu deuten. Das Speiseopfer führt zwar einen Dialog mit dem Brandopfer, aber es ist selbstständig. Es zeigt sich, dass das Bewusstsein, das die Darbringung des Speiseopfers begleitet, dem Bewusstsein, das das Brandopfer begleitet, ähnlich ist. Und daher besteht eine tiefe Beziehung zwischen ihnen. Aber andererseits befinden sie sich in zwei unterschiedlichen Gesprächsbereichen. Auch das Speiseopfer, ähnlich wie das Brandopfer, verlässt die Hand des Opfernden und gelangt vollständig an den Altar. Dies ist die grundlegendste Erfahrung des Opfernden. Das Bewusstsein absoluter Aufopferung und vollständiger Gabe. Im Gegensatz zu dem, der ein Friedensopfer darbringt und zum Mahl mit seinem Schöpfer eingeladen ist, da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, übergibt der, der ein Speiseopfer darbringt, sein Opfer dem Altar und hat keinen Anteil am Verzehren des Opfers. Dennoch besteht zwischen dem Brand- und dem Speiseopfer eine tiefe Kluft, die, wie wir sehen werden, mit dem Stoff, der geopfert wird, zu tun hat. Angesichts dessen lässt sich die einzigartige religiöse Erklärung, die das Speiseopfer begleitet, herausfinden. Wir beginnen unsere exegetisch-philosophische Reise am besten, indem wir uns auf die Stellung des Speiseopfers im Kontext einlassen. die Anbindung des Speiseopfers an das Brandopfer wegen des ähnlichen Charakters der beiden lehrt, dass die Ordnung der freiwilligen Opfer im Wochenabschnitt Vayikra eine wesentliche Ordnung im Charakter der Opfer widerspiegelt. Das System der freiwilligen Opfer beginnt mit dem Brandopfer und wird mit dem Friedensopfer abgeschlossen. Diese beiden Opfer spiegeln zwei unterschiedliche seelische Einstellungen hinsichtlich des Stehens des Menschen vor seinem Schöpfer wider. Das Brandopfer spiegelt das Bewusstsein eines Menschen wider, der sich fern von seinem Gott fühlt und sich ihm nähern möchte. Demgegenüber möchte, wie wir noch sehen werden, der Mensch beim Friedensopfer einen Friedensbund mit seinem Gott schließen und ist eingeladen, mit ihm Mahl zu halten. Wie es Brauch ist bei denen, die Bündnisse schließen, dass sie gemeinsam Mahl halten und damit ihre Freundschaft zum Ausdruck bringen. Daher muss auf den Charakter des Speiseopfers genauer eingegangen werden. Es ist in Kapitel 2 eingeflochten, zwischen Kapitel 1 und Kapitel 3. Es befindet sich in der Mitte, zwischen dem Brand- und dem Friedensopfer. Schließlich handelt es sich nicht um ein weiteres Brandopfer, sondern um ein Opfer, das etwas dem Brandopfer Ähnliches zum Ausdruck bringt, aber darüber hinaus bereits das Friedensopfer ankündigt. Sehen wir uns zunächst an, was Brand- und Speiseopfer voneinander unterscheidet. Der erste und zentrale Unterschied ist natürlich die Art des Opfers. Das Brandopfer kommt vom Tier, während das Speiseopfer vom Pflanzlichen kommt, vom Feinmehl, das heißt von fein gemahlenen Weizenkörnern. Bei den Tieropfern bringt der Mensch Lebendes zum Altar, beim Speiseopfer Nahrung. Dieser Unterschied ist äußerst grundlegend, denn wer Lebendes zum Altar bringt, möchte etwas zum Ausdruck bringen, das mit dem Leben selbst zu tun hat. Während der, der seinem Gott seine Nahrung bringt, etwas über seine Nahrung sagen möchte. Wer ein Tieropfer darbringt, erklärt, dass seine bloße Existenz, sein Leben selbst, seinem Schöpfer gehören. Und daher bringt er Lebendes auf dem Altar dar. Beim Speiseopfer jedoch gibt der Mensch keine Erklärung über sein Leben selbst ab, sondern über seine Nahrung und über die übrigen Bedürfnisse seines Lebens. Der Mensch, der sein Brot zur Wohnstätte bringt und ihm Öl, ein Zeichen des Reichtums, hinzufügt, erklärt, dass er weiß, von wem er all dies bekommen hat, und bringt diese Dinge zu ihrem wahren Besitzer, dem König der Welt. Es ist anzunehmen, dass er auch darum beten möchte, dass er reichen Unterhalt finde und der Segen seiner Nahrung nicht aufhöre, sondern sich dauerhaft fortsetze. Möglicherweise wird deswegen die Hinzufügung des Salzes gerade beim Speiseopfer erwähnt und von ihm auf die übrigen Opfer ausgedehnt. Die Hinzufügung des Salzes hebt den Aspekt der Speise, der im Opfer liegt, hervor. Ja, soweit dieser Versuch zu erklären, warum das Speiseopfer zwischen den beiden Tieropfern, dem Brandopfer und dem Friedensopfer, eingeschaltet ist und was eben gerade auch das Speiseopfer mit dem Brandopfer verbindet. Dazu Anmerkungen. Herr Müller.
Ein Speiseopfer darf, so viel ich weiß, keinen Honig enthalten.
Warum ja, nicht? Das wird auch.
Warum nicht?
Sagt die Tora nicht, warum.
Ach ja.
Es gibt sicher, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, es gibt sicher eine Menge Erklärungen dazu, aber warum das so ist?
Das wäre ja eine tierische Produktion, der Honig durch die Biene. Da hat sie ja einen Kontakt zum Tier.
Wäre eine Möglichkeit, das zu erklären.
Ja, aber Honig ist koscher, gell?
Ja, ja, das ist kein Problem. Also, nein. Das ist nicht wie Fleisch. Also, es ist nicht, dass man das nicht mit Pflanzlichem zusammen essen kann. Aber es hat einfach eine andere Herkunft. Und das mag ja eine Rolle spielen, dass man das deswegen nicht macht. Oder vielleicht auch, ist jetzt so mein spontaner Gedanke, weil der Honig ja einen sehr starken Geschmack hat und der vielleicht auch den Geschmack des Weizens und des aus Getreide gebackenen oder gerösteten übertünchen würde, wäre auch eine Möglichkeit.
Das könnte sein, ja.
Anita?
Ich verstehe seine Interpretation so, wenn es gleichzeitig auch sozusagen darum geht, um den Segen zu bitten für die weitere Nahrung, dass es so etwas wie Erntedank im Grunde genommen ist. Und dann wäre der Weizen als die erste Ernte, wenn ich es richtig erinnere. Nee, ist nicht die erste, ne?
Erst kommt die Gerste, aber von Gerste, weil eben der Weizen als das Vornehmere gilt, werden keine Speiseopfer, außer der von der des Ehebruchs verdächtigen Frau. Aber das ist eben gerade, weil das als Demütigung gedacht ist. Also in dem
Aber
Sinne
das würde
wäre der
dann...
Weizen ja das Erste.
Okay. Aber das wäre vielleicht der, also so verstehe ich ihn, dass das im Grunde genommen darin mit, also in dem Wunsch des Menschen sozusagen das darzubringen, darin gleichzeitig der Wunsch enthalten ist, dass das weiter bestehen bleibe sozusagen.
Dass ja, er weiter ansonsten... vom Also an pflanzlichen Dingen gibt es ja sonst noch Öl, das auch geopfert werden kann. Wein kann geopfert werden, aber ansonsten sind in der Tora essbare Dinge, die geopfert werden können, nicht vorgesehen. Also es gibt ein Darbringen der Erstlingsfrüchte, aber die werden nicht auf dem Altar dargebracht. Die sind Spenden an das Heiligtum. Also es ist schon eigentlich sehr begrenzt, welche Form von Speisen. Also es muss eigentlich de facto was aus Weizen sein, dass das dargebracht werden kann. Herr Müller? Oder war die Hand einfach noch stehen geblieben?
Okay. Ja, ich sehe meine Hand nicht oben hier auf meinem Bildschirm.
Ja, kein Problem.
Ich sehe das nicht. Ja. Ja, aber wenn man mal den Wert des Opfers nimmt, dann ist doch die Mincha, also das Speiseopfer, an für sich das billigste Opfer.
Das Beim kann man Wert. Sehen.
Und wir bewerten doch das Opfer, sagen wir mal, zum großen Teil nach dem Wert, den es für den Opfernden oder ganz allgemein für die Gesellschaft hat.
Also das kommt bei dem, was wir nachher noch sehen werden, bei dem Sündopfer, das je nach den finanziellen Möglichkeiten der Person eben ein Tier oder ein Speiseopfer ist. Da kann man wohl wirklich sagen, dass das Speiseopfer als das billigere Opfer gilt. Und faktisch stimmt's natürlich. Aber ich habe beim Durchlesen gesehen, Herr Grossmann geht darauf ein und sagt, dass es durchaus einige Exegeten gibt, die genau das als den Unterschied sehen, dass das Speiseopfer das Opfer der Armen ist. Aber er weist auch darauf hin, dass zumindest also in dem reinen Speiseopfer, das nicht Ersatz für was anderes ist, dass es da eigentlich keinen deutigen Hinweis, eindeutigen Hinweis darauf gibt. Und ja, eigentlich nirgendwo gesagt wird, dass ein Opfer, das mehr kostet, auch vielleicht vor Gott mehr angesehen wird. Weil das ist wirklich eine Frage, was man mit seinem Opfer bezwecken möchte oder was der Grund ist, warum man etwas opfert. Und von daher die Motivation, ein Brandopfer oder ein Speiseopfer darzubringen, unterschiedlich sein können.
Es kommt nicht darauf an, was es kostet. Es kommt darauf an, welchen Wert es hat für den Opfernden. Das ist der springende Punkt.
Ja gut, ich glaube, dann könnten wir uns in diesem Sinne vielleicht darauf einigen zu sagen, was dem Opfernden wichtig ist, Gott zu sagen, ob er sich eben die totale Übergabe an Gott bringen will oder ob er Gott Dank sagen will für die Speise, die er hat und sich danach entscheidet. Und derselbe Mensch kann ja auch an einem Tag ein Brandopfer und ein paar Tage später ein Speiseopfer darbringen. Also das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus.
Ja, nehmen Sie mal ein Bittopfer.
Ein was?
Ein Bittopfer. Oder gibt es das gar nicht? Bittopfer? Ich bitte um irgendwas.
Also dem Namen nach gibt es sowas nicht. Ich denke, das ist hier ein bisschen bei dem Speiseopfer angedeutet in der Interpretation von Grossmann, wo er ja gegen Ende schreibt, dass er annimmt, dass der Mensch, der ein Speiseopfer darbringt, auch dann parallel dazu beten wird, dass er auch weiterhin genug Speise haben wird. Das, also in dem Sinne könnte man sagen, dass das die Motivation, dass jemand ein Speiseopfer bringt und damit Gott, dass das sowohl ein Dank als auch eine Bitte ist, Dank zu sagen für das, was man schon hat und darum zu bitten, dass einem das auch weiter erhalten bleibt. Es ist eine Interpretation, die man, dass man die Tora überhaupt, sie beschreibt uns die Opfer, aber sie erklärt nicht, was ihr Sinn ist. Und deswegen gibt es natürlich auch unendlich viele Erklärungen, was dahinter stehen könnte.
Ich dachte immer, es wäre
Anita.
so eine enge Verbindung aus dem Tun-Ergehen-Gedanken oder Do, Des, wie immer Sie es
Ja,
ausdrücken.
das ist durchaus möglich. Ja.
Mir ist noch
Darf
in
ich
den
vorschlagen, weiter im Text zu gehen?
Ja, weil noch gerade Anitas, wenn wir nicht fertig werden, machen wir nächstes, wenn wir die Texte nicht untergehen lassen, dann machen wir nächstes Mal mit weiter, keine Sorge. Anita.
Mir ist noch die Geschichte von der Witwe in Sarepta eingefallen. Da geht es darum, dass sie ja im Grunde genommen, also ne, es ist das letzte Mehl, was sie zubereitet und danach steht das Verhungern an sozusagen. Und dennoch gehorcht sie und backt dem Elia Brot. Und daraufhin geht ja Mehl und Öl, nämlich die beiden Dinge, die zu opfern sind, die gehen dann ja nicht mehr verloren. Das ist ja das Wunder, das dann geschieht. Was ich sagen will, ist, dass vielleicht dieses der Weizen sozusagen das tägliche Brot ist und das, wovon Menschen leben. Also das, was jetzt nach Gaza gebracht wird, das, was die Leute erzählen, das Letzte, was sie hatten, war Mehl, was sie verbacken haben. Und wenn da nichts mehr da ist, dann ist nichts mehr da. Dann verhungert man. Also es ist ein Grundnahrungsmittel. Und von diesem Grund des Lebens sozusagen, was abzugeben, kann ich mir vorstellen, dass, also, dass das auch im Grunde ein archetypisches Moment ist, zu sagen, davon was zu geben, dass das deswegen vielleicht das ist, woraus man halt Brot macht, der Weizen.
Ja, und da müssen wir uns ja wirklich auch noch mal klar machen, selbst wenn wir sagen, das ist im Vergleich zu Tieren ein billiges Opfer, aber in damaligen Zeiten, wo Menschen nicht so viel hatten und vielleicht auch mit ihrem Mehl eine große Familie ernähren mussten, kann es durchaus sein, dass so ein Speiseopfer ein fühlbarer Verlust war. Und wenn man sich dann doch das entscheidet, das als freiwilliges Opfer darzugeben, ja, vielleicht eben auch in der Hoffnung, dass Gott, so wie es ja bei Elia dann geschieht, dass einem das vermehrt. Aber wissen kann man es natürlich auch so nicht. Ja, unser nächster Abschnitt wäre dann eben das Friedensopfer, die Schlamim. Das wird auch manchmal mit Ganzopfer übersetzt, denn die Wurzel eben SCHLM kann sowohl für ganz vollständig als auch für Frieden stehen. In der Interpretation, wie Grossmann sie bringt, scheint es mir sinnvoller, also im Sinne von Friedensopfer zu übersetzen. Und ich habe auch gesehen, also wenn wir kurz nachprüfen im Internet, dass zumindest im Englischen und im Französischen auch die Übersetzung als Friedensopfer üblich ist. Ja, also wie unterscheiden sich das Friedensopfer von dem Brandopfer? Und die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar darbringen, auf dem Brandopfer, das auf den Hölzern ist, die auf dem Feuer sind. Ein Feueropfer, ein angenehmer Geruch dem Ewigen. Der spannendste Vers in der Beschreibung der Darbringung des Rinderfriedensopfers ist der, der die Ordnung der Darbringung auf dem Altar beschreibt. Die Beschreibung der Darbringung erfolgt in physischer Ordnung. Die Stücke des Friedensopfers liegen auf den Gliedern des Brandopfers, das auf den Hölzern liegt, die sich auf dem Feuer befinden. An dieser ganzen Liste ist das Brandopfer das Überraschendste. Die grundlegende Frage, die zu erörtern ist, ist, um welches Brandopfer es hier geht. Die übliche Erklärung bei unseren weisen seligen Angedenkens, und ihnen folgten auch ein Teil der mittelalterlichen Ausleger, ist, dass es sich um das tägliche Brandopfer handelt, also was in Exodus 29 erwähnt wird, dass an jedem Morgen und auch an jedem Abend eben ein Schaf darzubringen ist. Und Rashi sagt dazu: Wir haben gelernt, dass du das tägliche Brandopfer in der Anordnung jedem Opfer vorangehen lassen sollst. Da jeder Morgen mit dem morgendlichen Brandopfer, das auf dem Altar dargebracht wird, beginnt und alle Opfer erst nach dessen Opferung dargebracht werden, werden alle Opfer auf diesem Brandopfer dargebracht. De facto dauert das Darbringen des Fleisches des Schafs im Feuer viele Stunden. Und physisch ist es tatsächlich möglich, dass ein Opfer, das in demselben Feuer dargebracht wird, auch auf dem Fleisch des täglichen Brandopfers liegt, das dort noch verzehrt wird. Aber in jedem Fall muss man einen Schritt weitergehen. Warum muss dieses Brandopfer hier überhaupt erwähnt werden? Warum muss es bei der Darbringung des Friedensopfers erwähnt werden? Bei der Deutung dieses Phänomens kann man sich an eine halachisch-formale oder an eine symbolisch-geistliche Richtung halten. Und man kann sich fragen, welche Richtung die vollständigere Erklärung der Schrifttextverse bietet. Die halachische Richtung wird sagen, dass diese Betonung eine Art Erlaubnis ist, zwei Opfer zusammen darzubringen. Tatsächlich weist bereits der Blutritus, der dem Brand- und dem Friedensopfer gemeinsam ist, eben bei beiden wird von dem Verspritzen des Blutes um den Altar gesprochen, darauf hin, dass es sich nicht um zwei einander widersprechende Opfer handelt, sondern um Opfer, die man ineinander einfügen kann. Manche haben die Ansicht vertreten, dass das Verspritzen des Blutes des Friedensopfers darauf hinweist, dass es auch in ihm einen Aspekt der Sühne gibt. Das bloße Stehen dem Ewigen gegenüber ist von der Bedrohung mit dem Tod begleitet. Nicht wird mich der Mensch sehen und leben, in Exodus 33. Und das Blut des Opfers sühnt für den Menschen, der sich dem Heiligen nähert. In diesem Sinn liegt dem Friedensopfer etwas dem Brandopfer Ähnliches zugrunde und kommt in dem identischen Blutritus zum Ausdruck. Mir scheint, dass diese Folgerung in dem Opferabschnitt, mit dem wir uns befassen, zu weit geht. Die Tora hat den Begriff Sühne nicht zufällig beim Brandopfer eingeflochten und dieser Begriff fehlt beim Friedensopfer. Man kann dies auch in einer religiös-symbolischen Sprache ausdrücken. Die Tatsache, dass das Brandopfer in der Liste der Opfer als erstes erwähnt wird, ist nicht nur eine technische Gegebenheit. Das Brandopfer gilt als das ultimative und grundlegende Opfer. Mit diesem Opfer bringt der Mensch die Grundlage des religiösen Bewusstseins von der Unterordnung des Menschen unter seinen Gott und seiner völligen Abhängigkeit von ihm zum Ausdruck. Eine Abhängigkeit, die seine Fähigkeit, vor ihm zu stehen, nicht schmälert, sondern dazu einlädt. Das vollständig dargebrachte Brandopfer dient als Grundlage und geistliche Unterlage für die religiöse Stellung, die in der Welt der Opfer zum Ausdruck kommt. Und darum stützt sich auf das Brandopfer auch die andere Form des Tieropfers. Das Fett der Friedensopfer wird tatsächlich auf dem Fleisch des Brandopfers dargebracht. Aber dies ist keine Erlaubnis, wie ich es oben in der halachischen Formulierung vorgeschlagen habe, sondern eine Notwendigkeit. Denn nur das Brandopfer kann die religiöse Stellung, die durch das Friedensopfer vertreten wird, rechtfertigen. Mit anderen Worten, die gegenseitige Freundschaft, die das Friedensopfer begleitet, braucht das Brandopfer als Grundlage, die ja einen religiösen Raum der Unterwerfung und des Anerkennens von Autorität bietet, und nur innerhalb dieses Raumes kann sie sich verwirklichen. Wer ein Friedensopfer darbringt, ist eingeladen, mit seinem Gott Mahl zu halten, unter der Bedingung, dass er sein Opfer auf dem Brandopfer darbringt, auf dem Begreifen der Kluft, die dennoch zwischen ihm und seinem Schöpfer besteht. Ja, soweit diese Überlegungen zum Unterschied zwischen dem Friedensopfer und dem Brandopfer. Dazu Anmerkungen? Also der wesentliche Unterschied ist eben, dass Teile des Friedensopfers gegessen werden und man das da eben von einem Mahlhalten symbolisch gesehen mit Gott sprechen kann. Und was Grossmann hier versucht herauszustellen, ist eben zu sagen, dass das eigentlich erst möglich ist in einer Atmosphäre, wo der Mensch sich trotzdem bewusst ist, dass er nicht sozusagen gleich zugleich mit Gott sein kann. Und dass deswegen eben vorher das Brandopfer als Grundlegendes erwähnt wird. Ja, dann denke ich, können wir zu dem zweiten Teil übergehen, wo es jetzt um die Pflichtopfer geht, und zwar zunächst um das Sündopfer Chatat in Levitikus 4, wo wir dann in der Interpretation sehen werden, und wo es um die Wiederherstellung der Nähe zu Gott geht. Die zweite Einheit der Opfer innerhalb der ersten Liste, Levitikus 1 bis 5, die Einheit der Pflichtopfer, beginnt mit dem Sündopfer. Sie beginnt daher mit einer neuen Anrede. Und der Ewige sprach zu Mose zu sagen, sprich zu den Kindern Israels zu sagen. Den Pflichtopfern liegt ein völlig anderes Bewusstsein zugrunde als das, das uns in unseren Erörterungen bisher begleitet hat. Von jetzt an ist die Frage nicht, was der Mensch vor seinem Schöpfer zum Ausdruck bringen möchte und welche religiöse Erfahrung sich im Opfer widerspiegelt, sondern wie es in der Macht des Opfers liegt, die Sünde zu sühnen und wie die verschiedenen Opfer agieren, in deren Macht es liegt, Trost und Versöhnung zwischen dem Menschen und seinem Gott und zwischen dem Menschen und seinem lärmenden Gewissen herbeizuführen. Wann ist ein Mensch verpflichtet, ein Sündopfer darzubringen? Das Kapitel beginnt mit einer Überschrift, die dies erklärt. Sprich zu den Kindern Israels zu sagen, eine Seele, die sündigt im Irrtum an allen Geboten des Ewigen, was nicht getan werden soll und eines von diesen getan hat. Die Definition des verbotenen Tuns, dessen wegen ein Sündopfer dargebracht werden muss, gilt für alle vier Sünder, die im Verlauf des Kapitels aufgezählt werden. Zwei Komponenten gibt es in der Definition des verbotenen Tuns. Es wird im Irrtum getan und es handelt sich um Verbote, das heißt ein Mensch, der ein Verbot im Irrtum übertreten hat. Wenn ein Mensch ein positives Gebot übertreten hat, muss er kein Sündopfer darbringen. Ebenso nicht, wenn er ein Verbot böswillig übertreten hat. Unsere Weisen seligen Angedenkens haben die Übertretungen, um die es hier geht, noch weiter eingeschränkt. Und nach ihren Worten muss ein Sündopfer dargebracht werden, wenn ein Mensch im Irrtum ein Verbot übertreten hat, bei dessen böswilliger Übertretung er der Ausrottung oder der Todesstrafe durch das Gericht schuldig geworden wäre. Das heißt, nur im Falle eines schweren Verbots ist derjenige, der es im Irrtum übertreten hat, verpflichtet, ein Sündopfer darzubringen. Bei einem leichten Verbot, wie jenen, die bei böswilliger Übertretung mit Schlägen bestraft werden, bringt der Irrtum nicht die Pflicht zum Sündopfer mit sich. Die Quelle für die Worte unserer weisen seligen Angedenkens befindet sich nicht in unserem Kapitel, sondern in Numeri 15, 27 bis 30. Aus den Versen dort ergibt sich ein unterschiedlicher Zugang zu dem, der im Irrtum und zu dem, der böswillig handelt. Wenn es sich um eine Sünde handelt, die eine Seele im Irrtum beging, soll sie eine einjährige Ziege als Sündopfer darbringen. Aber wenn sie es böswillig mit erhobener Hand tat, lautet das Urteil ganz anders. Ausgerottet werden soll diese Seele aus der Mitte ihres Volkes. Daher betonten unsere Weisen seligen Angedenkens, dass man zu einem Sündopfer gerade dann verpflichtet ist, wenn es eine Übertretung ist, die bei Böswilligkeit die Strafe der Ausrottung nach sich zieht. Denn genau hinsichtlich dieses Tuns unterscheidet die Tora zwischen den beiden Reaktionen, Opfer oder Ausrottung. Dies bringt uns zu einer grundlegenden Frage, die die Welt der Pflichtopfer betrifft. Warum eigentlich muss der, der eine Übertretung im Irrtum begangen hat, ein Opfer darbringen, während der, der es böswillig getan hat, vom Opfer befreit ist? Ist es nicht absurd, dass gerade eine irrtümliche Sünde Sühne verlangt, aber eine böswillige Sünde nicht? Die Frage wird noch drängender angesichts der Worte Rambans zu Beginn des Sündopfers. Und der Sinn der Opfer für die sündigende Seele ist, da jede Schuld in der Seele Schmach hervorbringt und ein Makel an ihr ist, und sie sich dem Antlitz ihres Schöpfers nur gegenüberstellen kann, wenn sie von jeder Sünde rein ist, daher soll die im Irrtum handelnde Seele ein Opfer darbringen, das sie würdig macht, sich Gott, der sie gegeben hat, zu nähern. Und darum heißt es auch Seele und eben nicht ein Mensch, der sündigt. Aber wenn dies so ist, weshalb erlangt gerade die irrtümliche Sünde Sühne und nicht die böswillige? Mir scheint, dass durch diese Frage der religiöse Charakter der Gemeinde, die die Tora vor sich sieht, klar wird. Die Grundannahme der Schriften ist, dass die Gemeinde Israels, die sich im Bund mit ihrem Gott befindet, ihrer Natur nach seine Gesetze einhalten und seinen Willen tun möchte. Im Allgemeinen bemüht sich das ganze Lager Israels, den Bund, den es mit dem Ewigen geschlossen hat, einzuhalten. Aber der Irrtum ist etwas, das immer vor unserer Tür liegt. Und das Gewissen des Sünders lässt ihm keine Ruhe. Er weiß, dass er mit seiner Sünde, auch wenn sie im Irrtum begangen wurde, das Weilen der Gottesgegenwart in Israel verletzt. Das Sündopfer ist dazu bestimmt, dies wieder in Ordnung zu bringen. Der Irrende ist aufgefordert, zum Heiligtum zu kommen und sein Tun zu sühnen. Beim Sündopfer gibt es ein besonderes Phänomen, das uns ein bequemes Guckloch zur Erklärung des Besonderen an diesem Opfer ermöglicht, den einzigartigen Blutritus. Die besondere Stellung, die das Blut des Sündopfers hat, sticht bei den inneren Sündopfern hervor, das heißt bei den Sündopfern, deren Blut im Heiligtum selbst versprengt wird. In diesen Fällen wird das Blut des Opfers überhaupt nicht auf dem Altar dargebracht, sondern auf den Boden des Heiligtums gesprengt, gegenüber dem Vorhang und dem Weihrauchaltar, der ebenfalls normalerweise keine Opfer erhält, sondern nur der Ort für das Räuchern des Weihrauchs ist. Diese überraschende Gegebenheit lehrt bereits, dass wir ein einzigartiges Opfer vor uns haben und sein Blutritus eine andere Erklärung verlangt, als die übliche Erklärung für die Opferung vom Blut. Um die Bedeutung des einzigartigen Blutritus beim Sündopfer zu verstehen, muss man zunächst die Bedeutung des Begriffs Chatat erklären. Viele Ausleger erklären, dass Chatat von Chet, Sünde, abgeleitet ist. Andere schlugen jedoch eine ganz andere Lektüre und sahen das Wort Chatat für das Opfer als Ableitung von Chitui, Desinfektion, gründliche Reinigung, und nicht von Chet. Angesichts der Auffassung des Sündopfers als zur Reinigung der Wohnstätte dargebracht, kann man drei Kreise der Heiligkeit oder der Reinigung zeichnen. Erstens der Hof des Heiligtums mit dem äußeren Altar, zweitens das Heiligtum mit dem goldenen Altar, drittens das Allerheiligste mit der Bundeslade und den Cherubim. Je schwerwiegender die Verletzung der Heiligkeit der Wohnstätte ist, desto mehr ist eine Reinigung an einem inneren Ort erforderlich, entsprechend der Stärke der Verletzung. Daher ist die Verletzung des Heiligen relativ klein, wenn ein einzelner Mensch sündigt. Und daher muss er nur den äußeren Altar desinfizieren, reinigen, durch das Geben von Blut auf die vier Ecken des Altars. Bis dahin und nicht weiter ging die Verletzung. Dies ist das äußere Sündopfer. Es gibt zwei Sünder, die, wenn sie im Irrtum gesündigt haben, einen weiter im Inneren befindlichen und heiligeren Ort in der Wohnstätte verletzt haben. Erstens der gesalbte Priester, das ist der Hohepriester mit gemeint. Zweitens die gesamte Gemeinde Israels. In diesen Situationen muss, wegen der Art der Verletzung, ein inneres Sündopfer dargebracht werden. Das heißt, man muss beginnen, das Haus von innen zu reinigen. Gegenüber dem Vorhang, der die Bundeslade verbirgt, und um den Weihrauchaltar herum. Und das übrig gebliebene Blut muss an das Fundament des Brandopferaltars gegossen werden, den Ort des beständigen Feuers. Sowohl die Aufgabe des inneren als auch des äußeren Sündopfers ist es zu reinigen. Der Unterschied zwischen ihnen besteht nicht im Zweck des Opfers und in seinem Charakter, sondern im Grad der erforderlichen Reinigung. Über diese beiden Kreise hinaus gibt es eine Reinigung noch weiter im Inneren, die nur einmal im Jahr stattfindet und die Reinigung des ganzen Hauses einschließt. Am Versöhnungstag betritt der Priester mit dem Blut des Sündopfers das Allerheiligste. Er bleibt nicht am Vorhang stehen, der zwischen ihm und den Cherubim trennt, sondern betritt die Stätte der Cherubim und beginnt das Sprengen des Blutes von dort. Das versprengte Blut reinigt das Heiligtum von der Unreinheit der Kinder Israels und von all ihren Sünden. Soweit die Überlegungen zu dem Sündopfer. Dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Herretsch, Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich bin noch mal auf Seite 6, das ist der erste, zweite, dritte, also vierten, dritter Absatz. Da steht, wenn dies so ist, weshalb erlangt gerade die irrtümliche Sünde Sühne und nicht die böswillige? Das wird nachher noch mal ein bisschen zwar erläutert, aber...
Ja, ich habe eine wirklich befriedigende Antwort, warum die böswillige Sünde nicht so gesühnt werden kann, gibt es eigentlich nicht. Also es kommt hier eben die Vermutung sozusagen, das ist sozusagen schon eine Auslegungsrichtung, die öfter mal vorkommt. Die Tora spricht von dem, was das Häufigere ist. Und das Häufigere ist eben, so wie Grossmann es versteht, die irrtümlichen Sünden, während die böswilligen die Ausnahme sind. Aber ich glaube schon, dass er ein bisschen der Frage aus dem Weg auch geht. Ich meine schon mal an anderer Stelle gelesen zu haben, dass die Erklärung, wenn jemand etwas böswillig tut und eben mit seinem Tun zum Ausdruck gebracht hat, mir sind die Gebote Gottes egal und ich übertrete sie mit Absicht, dann passt es sozusagen nicht, das mit einem Opfer zu sühnen. Das, weil man sich sowieso schon aus diesem ganzen System rausgenommen hat. Es gibt natürlich die Möglichkeit dann noch, also zumindest wird es dann im rabbinischen Judentum weiter erklärt, auch jemand, der böswillig gesündet hat, kann umkehren. Aber das ist dann nochmal ein anderer Prozess, die Verzeihung zu entlangen. Vielleicht ist der Unterschied so, dass wenn es im Irrtum geschieht, hat man etwas, ja, was in gewisser Weise geordnet ist. Und man hat eben, man hat A getan und die Reaktion darauf ist B, um das zu sühnen. Und dass das bei jemandem, der böswillig handelt, vielleicht nicht so einfach ist, weil da eigentlich erstmal seine ganze Intention sich ändern muss, damit er überhaupt ein Interesse dran haben kann, wieder zurückzukehren. Das könnte auch dahinter stehen.
Wo gehört da der Yom HaKippurim hin? Ist das der generelle Reinigungs- oder Sühnetag?
Ja, das ist ja das, was im letzten, der Versöhnungstag, der im letzten Abschnitt erwähnt wird, wo sozusagen unabhängig davon, ob man weiß, dass ein Einzelner oder die Gesamtheit irrtümlich gesündigt haben, wenn man sozusagen davon ausgeht, dass das sowieso passiert wird, sicherheitshalber einmal im Jahr eine gesamte Reinigung vorgenommen und die eben im Unterschied zu den anderen Reinigungen auch wirklich das Allerheiligste selber, das ja normalerweise nicht betreten werden darf, einschließt. Und das ist natürlich etwas, was nicht hier in den ersten Kapiteln von Levitikus, sondern in Levitikus 16 dann nochmal ausdrücklicher gesagt wird. Anita.
Ja, ich sag mal, der Unterschied, wenn ich ihn richtig verstehe, zwischen dem irrtümlichen und dem böswilligen Opfer, ist das irrtümliche Opfer im Grunde genommen ein Verstoß sozusagen gegen die Ordnung ist und es möglich ist, über dieses verpflichtende Opfer das Gleichgewicht wieder für alle herzustellen. Also das ist im Grunde genommen der Mensch steht in einem bestimmten Verhältnis zu Gott und das Verhältnis zu Gott wird gestört durch das Einzel, durch die Einzelsündigung oder die Doppelsündigung oder die Sünde des Volkes, die im Laufe des Jahres ja immer vorkommen kann. Aber das böswillige Opfer stellt das gesamte Verhältnis in Frage und kann eben nicht über so einen Automatismus wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, sondern verlangt Änderungen beim Menschen und ist auf der anderen Seite, gibt es sozusagen nicht den Vertrag mit Gott, der auf jeden Fall das Opfer sozusagen annehmen muss. Es geht ja eigentlich um die Idee der Wiederherstellung eines grundsätzlichen Verhältnisses, von dem man grundsätzlich ausgeht. So habe ich das verstanden.
Ja, kann man sicher so sehen. Und was mir eigentlich schon noch immer fasziniert an diesem Text ist, wie ernst man den Irrtum nimmt. Dass man nicht einfach sagt, ja, habe ich ja nicht gewollt und damit ist alles in Ordnung, sondern dass das schon um einiges schwerwiegender ist. Und also ich kenne auch Vergleiche dazu zu sagen, jemand, der unabsichtlich bei einem Verkehrsunfall jemanden überfährt. Wenn das wirklich eben etwas war, was man nicht hätte verhindern können, sagen wir, ein Kind rennt plötzlich auf die Straße, man hatte keine Zeit mehr zu bremsen. Das wird etwas sein, was man strafrechtlich letztlich wohl nicht verfolgen wird, wo man sagen wird, war keine Absicht. Aber dann gibt es eben die fahrlässige Tötung, gibt es dann. Aber da steht vielleicht auch der Gedanke her, auch wenn ich es nicht gewollt habe, aber das sitzt auf meinem Gewissen. Ich kann das nicht einfach sagen, das ist jetzt vorbei und das ist es. Und dass da vielleicht auch das Sündopfer ein Versuch ist, einzuspringen und zu sagen, auch wenn man es nicht mit Absicht getan hat, aber weil eben man doch nicht einfach so wieder in den Alltag weitergehen kann, zu versuchen, irgendetwas zu tun, was auch zum Ausdruck bringt, ja, dass wieder etwas in Ordnung gebracht werden muss und ein System wieder ins Gleichgewicht gebracht werden muss. Ja, sollen wir uns noch die eine Seite, vielleicht um im Zusammenhang zu bleiben, glaube ich, macht das schon Sinn. Wir sind ja schon daran gewöhnt, mal ab und zu ein paar Minuten zu überziehen. Ja, das ist nämlich jetzt das sogenannte auf- und absteigende Sündopfer, heißt eben auf Hebräisch Korban Ole Vejored. Und das auf- und absteigende liegt eben daran, dass das, was man opfert, an die wirtschaftliche Situation des Opfernden angepasst ist und eben mehr oder weniger sein kann. Und da ist eben die Frage, das sind drei spezifische Fälle, warum das nicht auf jedes Sündopfer sozusagen, sondern auf diese drei spezifischen angewandt wird. Es scheint, dass die allen drei Fällen gemeinsame Wurzel das passive Unterlassen, das ihnen zugrunde liegt, ist. Ein Mensch, der keine Zeugenaussage abgelegt hat, obwohl er wusste und hörte. Ein Mensch, der sich nicht gereinigt hat, obwohl er unrein geworden ist. Oder ein Mensch, der nicht gehandelt hat, entsprechend der Verpflichtung, die er mit einem Eid übernommen hatte, muss das auf- und absteigende Opfer darbringen. In der Passivität, die diese Sünden begleitet, unterscheidet sich dieses Sündopfer von dem gewöhnlichen Sündopfer. Denn das gewöhnliche Sündopfer wird dargebracht in dem Fall, dass der Sünder eine dieser getan hat. Die Pflicht ergibt sich aus seinem verbotenen Tun. Demgegenüber gilt die Verpflichtung auf das auf- und absteigende Opfer für einen Menschen wegen seines Nichthandelns, wegen des Nichttuns einer Handlung, die von ihm gefordert oder erwartet wird, wegen seines Unterlassens. Es gibt Fälle, in denen dem Menschen eine gewisse Verantwortung auferlegt ist, sei es wegen seiner Teilhabe an oder seiner Anwesenheit in einer bestimmten Situation. Und er wird zur Zeugenaussage aufgefordert. Sei es aufgrund der Beziehung des Einzelnen zur Gesamtheit, in der die Gottesgegenwart weilt. Und es wird von ihm verlangt, Unreinheit zu vermeiden. Sei es, dass er sie selbst auf sich genommen hat. Eid. In diesen Fällen ist der Mensch, wenn er sich von der ihm auferlegten Verantwortung lossagt und das von ihr Geforderte nicht einhält, zum Darbringen des hier behandelten Opfers verpflichtet. Die Grundannahme, die sich hinter diesen Zeilen verbirgt, ist, dass es schwierig ist, einen Menschen zu bestrafen, wenn er ein Gesetz ohne aktives Tun verletzt hat. Für Sitz da und tue nichts, das Annullieren eines Tuns, gibt es keine gerichtliche Strafe. Auch wenn ein Mensch eine Übertretung begangen und eine ihm auferlegte Pflicht nicht erfüllt hat, kann man ihn dafür nicht bestrafen. Aber man muss einen Schritt weitergehen und die Erörterung von der Ebene der Bestrafung auf die Ebene der Verletzung selbst erweitern. In diesen Fällen geht es nicht nur um ein formales juristisches Problem der Verpflichtung auf ein Opfer, sondern es spiegelt sich in ihnen eine begrenzte Verletzung der Wohnstätte wider. Im Fall des auf- und absteigenden Opfers hat der Mensch nichts getan. Und daher ist es schwierig, auf eine aktive und direkte Verletzung der Wohnstätte hinzuweisen. Dennoch hat er, wie im Folgenden erklärt werden wird, durch sein Unterlassen das Weilen der Gottesgegenwart in der Wohnstätte verletzt, wenn auch indirekt. Daher gibt es bei dem, der mit diesen Übertretungen sündigt, eine gewisse Erleichterung. Und wenn er nicht die wirtschaftliche Möglichkeit hat, eine Ziege oder ein Schaf zu kaufen, kann er ein billigeres Opfer darbringen. An diesem Punkt kommen wir zu dem zentralen Problem, das den drei erörterten Fällen gemeinsam ist. Obwohl sie Unterlassungssünden sind, hat der Mensch, der sie begangen hat, eine indirekte Verletzung des Heiligtums verursacht. Mit seiner Unterlassung hat er eine Entweihung des göttlichen Namens und eine Verletzung im Weilen der Gottesgegenwart in Israel herbeigeführt. Beginnen wir mit dem ersten Fall, bei dem dies klar ist. Jener Mensch, der keine Zeugenaussage ablegt, hat den Laut einer Verfluchung gehört. Das heißt, er hat einen Eid beim Namen des Ewigen gehört und dennoch nicht das geforderte Zeugnis abgelegt. Etwas Ähnliches geschieht im dritten Fall. Auch dort hat der Mensch mit seinem passiven Dasitzen die Verpflichtung, die er mit einem Eid, das heißt beim Namen des Ewigen, übernommen hat, gebrochen. Und durch das Brechen seiner Verpflichtung entweiht er den göttlichen Namen. Es erübrigt sich zu sagen, dass es auch im zweiten Fall eine Verletzung im Weilen der Gottesgegenwart in Israel gibt. Denn der Mensch, der sich nicht gereinigt hat, fügt damit Unreinheit im Lager Israels hinzu. Und an jedem Tag, der vergeht und an dem er in seiner Unreinheit verbleibt, fügt er weitere Unreinheit zu. Und diese gefährdet das Verweilen der Gottesgegenwart in Israel. Ja, so nochmal kurz zu dieser besonderen Form des Sündopfers, dessen Form eben von der wirtschaftlichen Situation abhängig ist. Dazu Anmerkungen. Herr Müller, Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, was muss ich mir unter Verletzung im Weilen der Gottesgegenwart vorstellen? Ja. Er geht ja nicht weg und er verlässt Israel.
Das ist genau die Frage, ob irgendwann ein Grad der Verunreinigung erreicht ist, wo Gott dann doch sagt, ich breche meine Zelte ab und verschwinde von hier. Ich denke, ja, das ist schon damit gemeint.
Ja, aber das, davon ist zumindest nicht irgendwo ist eine Grenze, das ist klar.
Ja, und ich meine, es gibt schon, mir fällt jetzt gar nicht mehr ein, wo es ist. Es gibt einen Vers, wo Gott sagt, ich weile unter euch inmitten eurer Unreinheit. Das kommt schon auch vor, aber es gibt auch die gegensätzliche Aussage zu sagen, eben, es gibt Grenzen dafür. Es ist einerseits klar, völlige Reinheit ist nicht möglich, sonst könnten wir uns auf Yom Kippur sparen. Aber andererseits ist es zumindest eine Schädigung oder eine, vielleicht wenn man sagt, eine Beleidigung der Gottesgegenwart, dass man sich zumindest in Acht nehmen sollte, sie in einem so guten Zustand wie möglich unter den Menschen weilen zu lassen.
Ich hatte mir hier als Schlagwort nochmal aufgeschrieben, Messirat Nefesh. Kommen wir da noch drauf oder können Sie da ein kurzes Wort dazu sagen? Also Selbstaufopferung, was ist das? Ist
das Selbstmord? Also das hatten wir eigentlich beim Brandopfer, dass man mit dem Brandopfer zum Ausdruck bringt, dass man sich vollständig Gott überliefert.
Ja, indem man sich tötet oder?
Nein, es ist symbolisch gesehen, dass man eben nicht sich selber tötet, sondern dass man dafür eben ein Opfer darbringt, das ganz auf dem Altar verbrannt wird und von dem nichts gegessen wird. Ich vermute mal, dass der Gedanke noch in irgendeiner Form in der Interpretationsgeschichte der Bindung Isaaks kommen wird. Die Frage des Martyriums steht ja letztlich dahinter und denke, dass wir da noch auf die eine oder andere Weise dazu kommen werden.
Ja, also den Begriff Selbstaufopferung, den gibt es aber. Ich kenne ihn jetzt nicht.
Ja, Hakrava Azmit wäre das, das gibt's, ja. Aber eben, aber nicht in dem Fall, in der Form des Selbstmordes sozusagen. Das, ja. Okay. Ja, aber eben die Bereitschaft, sein Leben um Gottes Willen zu geben, also Martyrium in dem Sinne, das gibt es natürlich im jüdischen Verständnis. Ja, ja, aber ich denke, das werden wir wohl noch im Zusammenhang mit Isaak dann sehen. Hm. Ja, also ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen so Schneisen geschlagen haben, was es für Opfer gibt und wie man die verstehen kann. Mir ist nochmal aufgefallen, dass das wirklich ein riesiges Thema ist und man natürlich zu jedem Einzelnen noch viel mehr sagen kann. Aber ich denke, so ein bisschen so einen Vorgeschmack zu, einen Geschmack davon zu bekommen und wenn wir dann beim nächsten Mal halt sehen, wie eben dieses System auch in Frage gestellt werden kann von den Propheten. Ich denke, das kann auch nochmal eine ganz spannende Korrektur dazu sein. Da ist noch Herr Schobes. Funktioniert es mit dem Mikrofon?
Herr Schube, Sie müssten sich noch freischalten. Eigentlich müsste es gehen. Ich habe Sie eben schon mal stumm geschaltet, weil wir immer den Hall haben, wenn Sie freigeschaltet sind. Versuchen Sie es noch mal.
Also eigentlich sieht es freigeschaltet aus. Sonst, wenn Sie noch was in den Chat schreiben möchten.
Obwohl dieser Text, den wir jetzt gelesen haben, natürlich sehr stark an ein, na, ich nenne es mal ein Strafgesetzbuch ähnelt.
Der zweite Teil, wo von den Pflichtopfern
die Rede ist. Sind ja mehr die Folgen von etwas Getanes oder Unterlassenes. Ja,
ja, das ist durchaus auch da, ja. Gut, ich kann jetzt nicht sehen, ob Herr Schobes was in den Chat schreibt. Ich glaube, ich bin eh noch ein paar Minuten da, aber ansonsten glaube ich, vertagen wir uns dann auf die nächste Woche. Eventuell noch mit Fragen oder Anmerkungen, die noch zu dem heutigen kommen können, auch gerne noch beim nächsten Mal weitergegeben werden. Dann wünsche ich bis dahin. Ah, da kommt.
Frage zum Friedensopfer. Ist das eine Erläuterung des Feueropfers? Weil ich den Begriff Friedensopfer...
Nein, das sind zwei verschiedene Opfer. Das Feueropfer wird, glaube ich, auch also teilweise für das Olah, das Brandopfer, gebraucht. Und eben sowohl in Feuer als auch Brandopfer kommt zum Ausdruck, dass die Opfer eben ganz verbrannt werden. Während das Friedensopfer, da werden eben nur Teile der Tiere, vor allem deren Fett, verbrannt und der Rest wird gegessen. In anderen Übersetzungen findet sich häufig eben der Ausdruck Ganzopfer statt Friedensopfer. Und ich hatte bei Luther auch noch was anderes gesehen. Ich habe es wieder vergessen. Er hat noch einen anderen Ausdruck. Ich glaube, Dankopfer hat er, glaube ich, sogar dafür, meine ich mich zu erinnern gerade. Frau Fricke, Sie hat sich noch gemeldet.
Das war eigentlich aus Versehen, aber ich habe trotzdem noch eine Frage zum Blutopfer. Wie viel Blut ist da verschüttet worden? Weil ganz ehrlich, ich stelle mir vor, dass es nach einer Zeit nicht mehr wohl riecht, sage ich jetzt mal vornehm. Wenn Sie sehr viel Blut irgendwo vergießen und stehen lassen, Okay.
Ähm,
Deswegen
das wird
hat man nur
in
ein bisschen symbolisch verspritzt oder hat man wirklich Blut vergossen? Also ich
Nein,
weiß
man hat
das
es
nicht
durch,
so
es hängt vom
richtig.
Opfer ab, aber man hat es durchaus auch vergossen. Das wird sehr anschaulich im Talmud-Traktat über das Pessachfest, Pessachim, beschrieben, wo ja wirklich jeder Haushalt ein Lamm opfern
Ja.
musste, und die wurden im Hof des Tempels geschlachtet. Und da wurde, ja, also es wird ziemlich so beschrieben wie in einem großen Schlachthaus und nicht besonders wohlriechend.
Ja, okay.
Wir haben noch
Das
ein
vielleicht
Fest,
hat Gott, vielleicht
wo
ist
70 Stiere geopfert worden sind.
ja.
Stell dir mal vor, die Schweinerei da.
Das ist an
Das an
Sukkot.
einem.
Ja, vielleicht ist Gottes Nase anders, aber für menschliche Nasen ist das, glaube ich, schon eher nicht so angenehm. Ja.
Ja. Okay, tschüss dann.
Gut. So, bis nächste Woche.